Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Nana Brink.
Um 14 Uhr treffen sich die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen mit der Bundeskanzlerin, um über gemeinsame Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu beraten. Streitpunkt seit Tagen ist das Beherbergungsverbot. Bremens SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte spricht sich gegen das Verbot aus.
Naja, es ist einfach so, dass das Beherbergungsverbot mehr Schaden als Nutzen stiftet. Es hat wenig rationale Grundlage, wenn es um die Bekämpfung der Corona-Pandemie geht. Da gäbe es andere Dinge, sage ich mal, die viel vordringlicher wären. Es ist in sich widersprüchlich. Und auf der anderen Seite stellt es die Menschen gegeneinander, stellt die Region gegeneinander und verbraucht im Prinzip den wertvollsten Rohstoff, den wir brauchen, um die Krise zu bewältigen, nämlich Solidarität. Und das ist im Prinzip eine Frage der Abwägung. Was ist der Nutzen und was ist der Schaden? Und diese Abwägung fällt deutlich zulasten des Beherbergungsverbots aus.
Sagen Sie das, weil jeder dritte Arbeitnehmer in Bremen im Umland wohnt und in die Stadt pendeln muss?
Nein, überhaupt nicht. Ich sage das, weil das meine Grundposition ist. Als damals vor einigen Monaten zum Beispiel die Zahlen in Bayern sehr hoch waren und in Bremen sehr niedrig, da wäre ich nicht auf die Gedanken gekommen zu sagen, wir müssen jetzt ein Beherbergungsverbot für Leute aus Bayern machen, aus München zum Beispiel. Wenn so etwas passiert in Deutschland, dann muss man da zusammenhalten, da muss man auch gemeinsam gegen so eine Pandemie angehen. Da darf man aber nicht sagen, du bist jetzt Risikogebiet, ich will dich nicht haben, weil das natürlich auch Erbitterung und Verärgerung bei den Menschen auslöst. Das andere, was Sie ansprechen, ist ja das, was dem Beherbergungsverbot immer vorgehalten wird. Wir haben Hunderttausende, die in die Oberzentren, in die Ballungsräume einpendeln und auspendeln. Und die arbeiten da ja nicht nur, sondern die gehen da essen und die verbringen ihre Freizeit und die besuchen Kulturveranstaltungen und Freunde. Das ist alles erlaubt und das muss auch so bleiben, das soll auch so bleiben. Aber das bloße Übernachten dann, wenn man aus einem Risikogebiet kommt, in einem anderen Landkreis oder in einem anderen Bundesland, das soll dann nur möglich sein, wenn man sich hat vorher testen lassen. Das ist widersprüchlich und das merken die Menschen.
Wenn Sie von Solidarität sprechen, dann ist das, was Sie ja gerade gesagt haben, eine ganz große Kritik, unter anderem an den Regierungschef in Schleswig-Holstein und auch an Bayern.
Naja, es ist so, dass ich schon verstehen kann, den Grundansatz, der die Kollegen dazu gebracht hat, solche Beherbergungsverbote zu machen. Weil die haben gesagt, na, wir haben unsere touristischen Regionen und wenn dann von außen Leute kommen aus Regionen, wo es viele Infizierte gibt, dann zieht das möglicherweise diese Regionen in Mitleidenschaft. Ich glaube bloß, es ist nicht konsequent zu Ende gedacht und die negativen Aspekte des Beherbergungsverbots, die sind, glaube ich, nicht richtig gewichtet worden. Und in der Abwägung ergibt sich dann ja meine Kritik am Beherbergungsverbot. Nicht so, dass ich den Grundansatz nicht auch nachvollziehen könnte, aber wie soll man es sagen, die Nebenwirkungen dieser Maßnahme, die sind so groß, dass sie dann am Ende eher das Vertrauen in die staatliche Corona-Politik in Mitleidenschaft zieht, als tatsächlich einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leistet.
Auf der einen Seite wollen Sie kein Beherbergungsverbot, auf der anderen Seite hat ja das Gesundheitsamt in Bremen wohl offensichtlich Probleme mit der Verfolgung der Infektionsketten. Da sind jetzt mehrere Fälle bekannt geworden, wo Personen erst Wochen später informiert worden sind. So kann man dann wochenlang einfach so herumspazieren. Wie wollen Sie das ändern?
Also grundsätzlich machen die Kolleginnen und Kollegen der Gesundheitsämter in Bremen oder auch anderswo einen sehr guten Job. Die sind natürlich sehr stark eingespannt und es kann, sollte nicht, aber es kann natürlich auch passieren, wie überall im Leben, dass dann auch Dinge schiefgehen und nicht so nachverfolgt werden, wie das sein sollte. Wir haben mit den steigenden Infektionszahlen natürlich auch sofort begonnen, das Gesundheitsamt personell und was die sachlichen Ressourcen angeht, besser auszustatten, damit dann möglichst keinerlei Fehler bei der Nachverfolgung passieren. Da haben Sie ja völlig recht. Das muss das Ziel sein, denn ohne effektive Nachverfolgung ist es schwer, die Pandemie zu bekämpfen.
Nun haben Sie am Montag 20 Soldaten geordert, sozusagen, das konnten wir lesen, um Quarantänepflicht, Hygienekonzepte vermehrt zu kontrollieren. Das reicht ja nun nicht. Können Sie ein bisschen über den Umfang reden, in dem Sie aufstocken?
Ja, wir haben deutlich jetzt nochmal aufgestockt bei den Corona-Scouts, die wir natürlich dann zum Teil auch mit studentischen Hilfskräften besetzen. Wir erhalten Unterstützung von der Bundeswehr. Es wird auch Unterstützung sonst aus der Verwaltung geben. Das orientiert sich tatsächlich an den Fallzahlen, die bewältigt werden müssen. Das ist ja der entscheidende Maßstab dazu, dafür, wie die Gesundheitsämter ausgestattet sein müssen. Deshalb gibt es da auch nicht einen einmal feststehenden Personalschlüssel, sondern bei steigenden Infektionszahlen müssen natürlich auch die personellen Ressourcen verstärkt werden.
Corona-Scouts, das klingt ja sehr lustig, ist ein schöner Begriff, um sozusagen Personal zu rekrutieren, die dann überprüfen. Trotzdem sind ja die Gastronomen in Bremen ziemlich wütend. Sie finden, dass sie jetzt ja genug Begrenzungen ausgehalten haben und jetzt müssen sie auch noch eine Sperrstunde ausbaden. 23 Uhr ist auch bei Ihnen Schicht im Schacht. Ja, kommt das nicht zu spät?
Also wir haben sofort in Bremen, als wir uns dem Warnwert von 35 genähert haben, haben wir sofort die auch bundesweit vereinbarten Maßnahmen ergriffen und umgesetzt. Deutliche Reduzierung der Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen und privaten Feiern. Wir haben dann, als der 50er-Wert erreicht wurde, auch dann in einem zweiten Schritt nochmal nachgeschärft, nochmal die Zahl deutlich reduziert. Und wir haben tatsächlich, so wie etliche andere Städte auch in dieser Situation gesagt, wir brauchen eine Sperrstunde und ein Alkoholverkaufsverbot ab 23 Uhr bis 6 Uhr morgens.
Sind Sie sicher, dass das funktioniert? Sie waren ja so skeptisch auch bei dem Beherbergungsverbot.
Naja, das ist ja jetzt tatsächlich eine Regelung, die wir in Bremen treffen. Da halten sich auch die Gastronomen da dran. Und ich kann das total nachvollziehen, dass die Betroffenen dieser Maßnahme nicht glücklich darüber sind und sagen, uns geht schon schlecht genug in dieser Situation und jetzt kriegen wir durch die Sperrstunde nochmal sozusagen wirtschaftliche Lasten oben aufgelegt. Das kann ich 100% verstehen. Deshalb haben wir als Senat ja auch gesagt, wir müssen gucken, wie wir da zusätzlich unterstützen können. Wir sind aber der festen Überzeugung, dass die Sperrstunde inklusive Alkoholverkaufsverbot einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des diffusen Infektionsgeschehens leisten kann.
Sind diese Überlegungen auch Grund dafür gewesen, dass der große Bremer Jahrmarkt Freimarkt, der eröffnet werden sollte, an diesem Freitag eben nicht eröffnet wird? Es gab ja Corona-konforme Regeln, die die Schausteller vorgelegt haben. Jetzt ist Bremen Risikogebiet, der Freimarkt also erstmal geschlossen, die Schausteller frustriert. War also das eine richtige Entscheidung?
Es war von vornherein klar, dass der Freimarkt in diesem Jahr nicht stattfinden kann in traditioneller Art und Weise, sondern wir haben von vornherein gesagt, das geht nur ohne große Festzelte, ohne Alkohol, mit reduzierter Besucherzahl.
Aber jetzt ist er ja ganz geschlossen.
Genau, und dann haben wir gesagt, es gibt einen Freipark mit maximal 6.000 Besuchern pro Tag. Wir haben dann allerdings, als wir die verschiedenen Werte, den Warnwert und dann den Risikowert überschritten haben, haben wir das gemacht, was wir vorher gesagt haben. Wir haben gesagt, wenn die Zahlen so stark steigen und die 7-Tage-Inzidenz so stark hochgeht, dann wäre es ein Widerspruch, eine solche Großveranstaltung daneben in der Stadt zu haben, obwohl die zweifellos ein gutes Hygienekonzept haben, ist dann doch, wenn insgesamt das Infektionsgeschehen so zunimmt, wäre das Risiko zu groß, gleichzeitig so eine Großveranstaltung zulässt. Wir können ja auch ab 35 Inzidenzwert auch keine Fußballspiele im Weserstadion mit Fans mehr zulassen. Auch da gibt es ja klare Verabredungen. Insofern liegt das auf derselben Linie.
Aber apropos Sportveranstaltungen, da gibt es ja auch, sagen wir mal, ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt die Obergrenze von maximal 100 Personen, also bei Sportveranstaltungen. Sie haben auch 11 Sporthallen geschlossen. Auf der anderen Seite aber dürfen die Eisbären Bremerhaven ihre ersten beiden Heimspiele in der Stadthalle vor bis zu 900 Fans austragen.
Ja, das ist ja auch Bremerhaven. Die haben einen sehr geringen Inzidenzwert, ein sehr geringes Infektionsgeschehen. Bremen ist ja, wie Sie wissen, ein Zwei-Städte-Staat. Und die Infektionen und die Regeln richten sich ja immer nach dem Infektionsgeschehen in dem jeweiligen Kreis oder der kreisfreien Stadt.
Aber Sie schließen doch nicht aus, dass es da enge Kontakte gibt.
Und da wird Bremerhaven, es liegt ja, ja, da natürlich gibt es Kontakte, aber Bremerhaven liegt 50 Kilometer von Bremen entfernt. Also insofern ist es in Bremerhaven mit einer Inzidenz, die jetzt um 10 liegt und in Bremen liegt es um 80, ist die Situation in Bremerhaven eine völlig andere. Wir haben dasselbe Landesrecht für Bremen wie für Bremerhaven. Aber natürlich entscheidet die Kommune Bremerhaven vor dem Hintergrund des eigenen lokalen Infektionsgeschehens. Also insofern, da gibt es keinen Widerspruch, sondern da werden die gleichen Regeln angewendet, nur das tatsächliche Infektionsgeschehen ist ein anderes.
Können Sie verstehen, dass die Menschen verunsichert, verärgert, frustriert sind über diese ganzen unterschiedlichen Regeln?
Also ich kann das absolut verstehen. Erstmal sind die Menschen frustriert und verärgert, weil sie die Situation als total ätzend empfinden, was ich übrigens persönlich teile und nachempfinden kann. Jetzt haben wir schon so lange mit Corona zu tun und über den Sommer sah es aus, als wäre die Normalität richtig zurückgekehrt. War auch in Bremen so, 2,5 Monate. Und dann auf einmal steigen die Zahlen wieder richtig rasant und plötzlich kommen alle möglichen Einschränkungen wieder zurück. Und dann stimmt sich die Politik noch nicht mal bundesweit einheitlich ab, was natürlich auch schwierig ist, weil die Lage vor Ort überall eine unterschiedliche ist. Und da kann ich absolut nachvollziehen, dass die Menschen verunsichert und verärgert sind.
Aber dann wäre es doch vielleicht ein gutes Signal, wenn Sie sich gleich bei der sozusagen Verständigung mit den anderen Ministerpräsidenten und Präsidentinnen und der Kanzlerin vielleicht auf eine gemeinsame Linie einigen könnten.
In Bremen soll das nicht liegen. Wir haben auch in der Vergangenheit.
Das würden die Bayern auch sagen.
Wir haben in der Vergangenheit immer gesagt, Bremen ist da ganz bundestreu. Ich bin auch vom Krisenmanagement der Kanzlerin sehr positiv angetan, war ich immer schon. Insofern, ich glaube, dass die Bereitschaft eines kleinen Bundeslandes wie Bremen, sich an bundesweiten Regeln zu orientieren, deutlich ausgeprägt ist. Ob das alle Kolleginnen und Kollegen auch so sehen, das wird man abwarten müssen.
Also würden Sie im Zweifelsfalle auch für ein Beherbergungsverbot eintreten, wenn es die Mehrheit will?
Also die Mehrheit hat ja gesagt, sie wollen das. 4 Länder haben sich dagegen ausgesprochen. Und jetzt müssten wir ja einfach nur in Bremen für andere ein Beherbergungsverbot machen. Dadurch würden wir ja, ehrlich gesagt, niemandem irgendetwas Gutes tun. Insofern ist es ja kein Problem, dass wir das nicht machen. Ich fände es bloß gut, wenn es insgesamt kein Beherbergungsverbot mehr geben würde.